Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Volle Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen,
volle Energie voraus.
Lasst uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Volle Energie voraus. Wir sprechen heute mal wieder zu einem sehr aktuellen und auch echt übergreifenden Thema. Es geht nämlich heute um das Thema Energieeffizienz. Und wir haben auch für dieses Thema eine Doppelfolge aufgenommen und haben uns dafür zwei Fokusthemen ausgesucht, mit denen wir uns in den nächsten zwei Episoden beschäftigen werden. Heute in der ersten Folge sprechen wir zunächst mal über den Begriff Energieeffizienz selbst. Das heißt, eigentlich geht es darum, warum besonders in Deutschland Energieeffizienz von großer Bedeutung ist. Und außerdem stellen wir ein tolles Projekt vor, das sich mit der Energiesteuerung und Emissionsreduktion beschäftigt und dazu dann später mehr. Und in der zweiten Folge werden wir uns mit Technologien beschäftigen, die die Energieeffizienz steigern und unterstützen können. Und dazu reden wir über den Nettonutzen von solchen Technologien und wie schon durch die Auswahl und die Steuerung beispielsweise von Rechenzentren großer Einfluss auf die Energieeffizienz genommen werden kann. Für diese Themen habe ich heute meine beiden Kollegen Lennart Wernicke und Simon Kiewig zu Gast im Podcast. Sie sind beide Experten für digitale Technologien bei der DENA und auch bei uns im Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystemen angestellt. Wir sitzen wie immer hier bei uns im Podcast-Studio im Future Energy Lab und ich freue mich mit euch hier heute diese Podcast-Folge aufnehmen zu können und begrüße euch ganz herzlich. Hallo Lennart, hallo Simon. Schön, dass ihr heute hier seid. Wir sprechen heute über das Thema Energieeffizienz. Und das ist ein ganz schön großer Begriff und in unterschiedlichsten Branchen von Bedeutung und in diversen Kontexten genutzt. Und deswegen würde ich euch als allererstes einfach einmal fragen, was man denn eigentlich allgemeingültig unter dem Begriff Energieeffizienz versteht.
Ja, ganz allgemein würde ich erstmal behaupten, Energieeffizienz bedeutet mit weniger Energie entweder die gleiche Leistung oder den gleichen Nutzen zu erzielen. In einer Tätigkeit, in einem Herstellungsprozess, was auch immer, im Grunde erstmal dieselbe Leistung bringen mit weniger Energie. Das ist für mich Energieeffizienz.
Simon, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Ich denke, das ist die Basic-Definition, die kann ich genauso auch unterschreiben. Vielleicht kann man noch ein Beispiel nennen, irgendwie ein Licht, ein modernes LED-Licht oder so. Wäre natürlich toll, wenn es einfach die gleiche Helligkeit erzeugt wie eine herkömmliche Lampe. Aber der große Vorteil ist halt, wenn sie einfach dafür weniger Strominput benötigt, dementsprechend kann ich das genauso auch mit unterschreiben.
Und warum ist Energieeffizienz gerade in unserer Energiebranche so wichtig?
Wenn wir die Energiebranche betrachten, hier geht es natürlich darum, die Energie für so viele Menschen auch bereitzustellen. Und dementsprechend muss man genau da gucken, einfach wo kann man schon bei der Produktion irgendwie gucken, wie kann ich möglichst effizient sein, dass ich da einfach nicht direkt große Verschwendung habe, die dann eventuell auch später bei den Nutzenden irgendwie entsteht, sondern direkt bei der Produktion, dass man möglichst effiziente Technologien einsetzt, um da direkt einfach schon Einsparungen zu tätigen, weil da sind die Hebel besonders groß. Dementsprechend ist es da schon der beste Punkt, um eigentlich anzusetzen.
Also Prozessketten von vorne bis hinten denken.
Ja, und dazu aber auch noch vielleicht einfach aus der Verbraucherperspektive gesprochen. Das interessiert, glaube ich, eben auch einfach sehr oft die Menschen. Bedeutet Energieeffizienz im Energiesektor auch einfach Kosteneinsparung. Ganz plain and simple. Ja. Menschen werden weniger Geld dafür bezahlen, wenn wir es hinkriegen, eben alle Prozesse quasi energieeffizienter eben zu gestalten. Beispielsweise eben durch Strom, den sie zu Hause bezahlen.
Und wenn man das Ganze in einen größeren Kontext setzt, also wir leben einfach in einer Welt mit begrenzten Ressourcen, der Klimawandel ist Fakt und genau deswegen muss man einfach gucken, wie man haushalten kann mit den Dingen, die da sind, um nicht unnötig irgendwie eine Belastung für die Umwelt darzustellen.
Ja, man merkt, die Bedeutung ist groß. Gibt es denn da bereits konkrete Zahlen und Richtwerte hinsichtlich Energieeinsparungen durch Energieeffizienz, was sich da aktuell Deutschland zum Ziel gesetzt hat?
Ja, durchaus. Also die Bundesregierung möchte 45% des gesamten sogenannten Primärenergieverbrauchs bis 2045 einsparen im Vergleich zum Wert 2008. Primärenergie bedeutet im Grunde erstmal, das ist halt alles, was wir in Energie herstellen. Es bezieht sich eben auf Erneuerbare, also Windkraft, Sonne, Wasser, Biomasse, aber es bezieht sich genauso auf die fossilen Energien, Erdgas, Erdöl, Kohle. Und Primärenergie bedeutet dann im Grunde einfach, dass alles, was wir aus diesen Energien herstellen oder was wir daraus produzieren oder auch was in privaten Haushalten verbraucht wird, das soll gesenkt werden. Und zwar um 45%, also fast die Hälfte bis 2045 im Vergleich zu 2008. Das ist eine ganz schöne Hausnummer.
Das klingt sehr viel, ja. Und heißt auch, dass die Steigerung von Energieeffizienz für das Erreichen der Klimaziele wirklich zentral ist?
Es ist absolut zentral. Also es ist einer der absoluten Pfeiler quasi für diese Strategie der Bundesregierung, ist die Energieeffizienz auch ausgedrückt dann eben auch im Rahmen des Energieeffizienzgesetzes beispielsweise.
Was sind denn beispielsweise aktuelle Herausforderungen hinsichtlich Energieeffizienzmaßnahmen in der Energiebranche?
Ja, das ist ein breites Feld, aber in unserem Projekt EcoZone sehen wir ein paar typische Baustellen sehr deutlich. Zum einen ist hier der fehlende Netzausbau und die damit verbundenen Netzengpässe zu nennen. In Deutschland haben wir viel Strom aus erneuerbaren Energieanlagen im Norden, aber nicht die entsprechenden Netzkapazitäten, um diese dann in die Region mit hohen Verbräuchen zu transportieren, was dann zur Abregelung der Anlagen und teurem Redispatch führt. Zum anderen sind die Anreize für netzdienliche und emissionsreduzierende Lastverschiebungen heute noch begrenzt, obwohl genau das helfen würde, Strom aus erneuerbaren Energieanlagen effizienter zu nutzen. Und drittens fehlt uns noch die digitalen Voraussetzungen, also zum Beispiel Smart Meter, Energiemanagementsysteme, Fernsteuerbarkeit, damit Verbraucher und Verbraucherinnen ihre Lasten wirklich automatisiert verschieben können.
Okay, also wir halten fest, Energieeffizienzsteigerung bringt in unterschiedlichsten Bereichen Herausforderungen mit sich. Und deine genannten Punkte, die führen uns jetzt inhaltlich direkt zu einem von unseren Projekten bei uns im Bereich, das sich eigentlich genau mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und damit springen wir jetzt einmal ganz kurz thematisch in unsere Projektwelt. Denn Lennart, du arbeitest ja genau in einem dieser Projekte bei uns im Bereich oder hast an diesem Projekt gearbeitet. Und das heißt EcoZone. Was genau habt ihr euch denn da zum Ziel gesetzt?
Im Kern wollten wir sichtbar machen, dass es für den Emissionsausstoß einen Unterschied macht, wann und wo Strom verbraucht wird, um dann daraus ein praktisches Werkzeug bzw. eine Application für Endkunden und Netzbetreiber zu entwickeln und so emissionsreduzierende Lastverschiebungen anzuregen. Das bedeutet konkret, wir haben hier ein Modell für zonale, marginale CO2-Emissionsfaktoren für Deutschland entwickelt. Also zeitlich hoch aufgelöste Emissionswerte, die zwischen einer Nord- und einer Südzone unterscheiden und ausdrücklich Netzengpässe mit berücksichtigen. Diese Emissionsfaktoren haben wir für eine Webanwendung und eine API bereitgestellt. Ziel ist, dass Betreiber von Anlagen, also von Rechenzentren bis zu Industrieanlagen, wie beispielsweise Wasserstoffelektrolyseure, ihren Stromverbrauch in Zeiten und Regionen verschieben, in denen ein hoher Anteil an erneuerbaren Energieanlagen einspeist, um Engpässe, Redispatch-Maßnahmen und damit letzten Endes eben auch CO2-Emissionen zu reduzieren.
Okay, das klingt jetzt erstmal maximal komplex. Um nochmal ganz kurz zu unserer einführlichen Thematik der Energieeffizienz zurückzukommen. Was hat das denn jetzt letztlich eigentlich mit Energieeffizienz zu tun?
Ja, gute Frage. Also wir optimieren hier weniger den Wirkungsgrad einzelner Anlagen, sondern die Systemeffizienz als Ganzes. Heute sehen wir, dass wegen Netzengpässen erneuerbare Energien abgeregelt werden, insbesondere Wind im Norden, während im Süden fossile Kraftwerke im Redispatch hochgefahren werden müssen. 2023 lagen Engpassmanagementmaßnahmen bei rund 34 Terawattstunden und verursachten etwa 3,1 Milliarden Euro Kosten und zusätzliche Emissionen, weil erneuerbarer Strom ungenutzt bleibt und stattdessen eben Kohle- oder Gaskraftwerke von diesen marginalen Kraftwerken eben laufen. EcoZone setzt jetzt genau da an. Wenn Lasten zeitlich und räumlich so verschoben werden, dass sie eher dann stattfinden, wenn viel erneuerbarer Strom verfügbar ist, und dort, wo er anliegt, wird das Gesamtsystem effizienter genutzt. Erste Abschätzungen im Projekt zeigen, dass bei konsequenter Nutzung solcher Lastverschiebungen in 2023 rund 3,5 Millionen Tonnen CO2 hätten vermieden werden können. Und das und das ist das Wichtige hier, ohne eine einzige zusätzliche Kilowattstunde erneuerbaren Stroms zu bauen und nur durch eine intelligentere Steuerung des Verbrauchs.
Und jetzt sind total viele Begriffe gefallen, die fachlich, glaube ich, noch mal ganz kurz ein bisschen Erklärung brauchen. Kannst du mir noch mal erklären, was das marginale zonale CO2-Emissionsmodell ist? Du hattest es davor in deiner Erklärung auch schon einmal erwähnt. Das habt ihr in dem Projekt entwickelt. Was genau versteht man darunter?
Ja, klar, gerne. Ich versuche es auch mal ohne Formeln oder Mathe. Die Idee der marginalen Emissionen ist, nicht nach dem durchschnittlichen Strommix zu fragen, sondern nach der Frage, was passiert im System, wenn ich jetzt noch eine Kilowattstunde mehr verbrauche oder einspare. Im Strommarkt bedeutet das, hier laufen zuerst die günstigen, meist erneuerbaren Kraftwerke. Wenn diese dann ausgelastet ist, weil eben so viel Strom verbraucht wird, kommen teurere und in der Regel emissionsintensivere Kraftwerke dazu. Das ist das sogenannte marginale Kraftwerk. Marginal, weil sie eben an diesen Rändern des Verbrauchs sozusagen liegen und dann eben erst angeschaltet werden. Genau dessen Emissionen ordnen wir einer zusätzlichen Kilowattstunde Verbrauch zu, weil sie ursächlich durch diese Entscheidung ausgelöst werden, eben diese eine Kilowattstunde mehr zu verbrauchen. Und Ecozone erweitert dieses Prinzip jetzt räumlich. Wir unterscheiden eine Nord- und eine Südzone in Deutschland, orientiert an der Netzsituation und an der Verteilung erneuerbarer Erzeugung. Im Norden gibt es häufig viel Windstrom und Engpässe Richtung Süden. Wenn ich dort zusätzlich, also im Süden, zusätzlich Strom verbrauche, nutze ich im Modell tendenziell Strom, der sonst abgeregelt werden würde. Der wird daher quasi emissionsfrei bewertet in unserem Modell. Wenn ich dagegen im Süden Last reduziere, verhindere ich, dass ein fossiles Kraftwerk im Redispatch hochfahren muss. Und diese eingesparten Emissionen schreiben wir der Lastreduktion zu. Technisch passiert das im Hintergrund mit öffentlich verfügbaren Daten. Also wir benutzen hier vor allem Erzeugungsdaten aus dem EnsoE Transparency Plattform, Emissionsfaktoren aus der DIN-SPEC 91404 und Redispatch-Daten von netztransparenz.de. Daraus berechnen wir viertelstundenscharf zonale Emissionsfaktoren, die dann über unsere Website und eine API hierüber abrufbar sind.
Okay, ich glaube, das Prinzip ist eindeutig klar geworden. Das heißt, wir verstehen jetzt, was das Projekt sich zum Ziel gesetzt hat. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Begrifflichkeiten. Vielleicht erklären wir nochmal ganz kurz, um das Ganze wirklich durchsteigen zu können, was Engpassmanagement, Redispatch und Lastenverschiebung ist und wie sich diese Begrifflichkeiten eigentlich voneinander unterscheiden.
Ja, das sehr gerne. Also zum einen zum Engpassmanagement. Das ist der Sammelbegriff für alle Maßnahmen, mit denen Netzbetreiber Überlastungen im Stromnetz verhindern oder beheben. Also immer dann, wenn Leitungen oder Transformatoren an ihre Belastungsgrenze kommen. Die wichtigste Maßnahme darin ist heute der Redispatch. Von einem Netzengpass werden Kraftwerke oder erneuerbare Anlagen abgeriegelt und hinter den Engpass topologisch betrachtet werden andere Kraftwerke hochgefahren. Die eingespeiste Gesamtleistung bleibt dadurch ungefähr gleich, aber der Lastfluss wird so umgeleitet, dass die kritische Leitung entlastet wird. Dies jedoch leider oft mit dem Effekt, dass Windanlagen im Norden dann runtergefahren und fossile Kraftwerke im Süden, wie schon bereits gesagt, einmal dann hochgefahren werden müssen. Lastverschiebung ist sozusagen die systemdienlichere Variante dazu auf der Verbrauchsseite. Hier wird Stromverbrauch zeitlich oder räumlich verlagert. Also zum Beispiel eine industrielle Last, ein Elektrolyseur oder eben vor allem ein Rechenzentrum können ihre Lasten verschieben hin zu Zeiten oder Regionen mit hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. Damit können Engpässe entschärft, die Abregelung von erneuerbaren Energieanlagen reduziert und Emissionen gesenkt werden. Und genau diese netzdienliche Lastverschiebung stellt Ecozone in den Mittelpunkt. Ein Beispiel für eine solche Lastverschiebung in Rechenzentren sind zum Beispiel heutzutage die Trainings von Large Language Models. Diese Trainings sind zwar extrem rechenintensiv, brauchen aber eben oder sind in der Regel nicht zeitkritisch. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass dieser Trainingsrun eben um 8 Uhr abends passiert. Und dieses Training kann theoretisch auch einfach zeitlich verschoben werden, dann beispielsweise in den Mittag des Folgetages, wenn hier eben sehr hohe Mengen an erneuerbaren Energien im Netz vorhanden sind.
Was waren denn so eure größten Herausforderungen? Also wo seid ihr so teilweise auch an Grenzen gekommen, was diese Webanwendung dann letztlich angeht?
Es ist einmal das Signal selbst, letzten Endes, für welches wir uns entschieden haben. Also es ist quasi, wenn man vor dem Hintergrund, dass es eben eine rein informationelle Basis quasi ist, gibt es dann verschiedene Überlegungen, wie reizt man jetzt eben diese Verhaltensänderungen am besten an? Die Dinge, die da im Raum standen, waren vor allem dann eben einfach wirklich diese Darstellung der Emissionsmenge, die gespart werden kann. Aber ein anderer Anreiz, von dem wir wissen, dass er sehr gut zieht, ist natürlich Geld. Letzten Endes haben wir uns aber dafür entschieden, das eben rein über die Emissionsmenge letzten Endes darzustellen. Es war eine lange Diskussion. Letzten Endes ging es ja auch um eben so Consumer Behavior Sachen, um psychologische Effekte. Aber letzten Endes war das ein großer Diskussionspunkt, welche Signale wir letzten Endes eben nehmen. Ein Riesenpunkt natürlich auch, wie wird dann der konkrete Zonenzuschnitt eben aussehen sollte. Es gibt hier sehr viele Ideen. Wir sind jetzt auch nicht die Ersten, die sich über die marginale, zonale Emissionen halt irgendwie Gedanken machen. Es gibt verschiedene Ansätze, auch vor allem zum Beispiel die Übertragungsnetzbetreiber haben hier schon verschiedene Ansätze mal entwickelt. Letzten Endes haben wir uns aber aufgrund eben auch der Struktur des deutschen Stromnetzes mit einer relativ deutlichen Nord-Süd-Struktur für diesen Zuschnitt von nur zwei Zonen letzten Endes entschieden. Die Herausforderung ist ja auch einfach, es ist halt nur informationell. Also wir haben nichts, womit wir diese Lastverlagerung erzwingen können. Die Verhaltensänderung muss dann aber eben durch die Verbraucher halt irgendwie kommen. Das ist das Problem. So.
Also ist die Herausforderung eigentlich, das auch richtig zu kommunizieren und diese Handlungsempfehlungen an die Leute zu bringen, die was damit auch machen können, dass dann es nicht nur so ein softer Anreiz ist, so hier habt ihr ein paar Zahlen, hier so viel könnt ihr einsparen, sondern dass tatsächlich die Politik eigentlich darauf aufmerksam gemacht wird und dann diese Erkenntnisse auch nutzen kann, um Vorschriften zu gestalten, die dann Rechenzentren etc. dazu zwingt, eigentlich mehr oder weniger, sich auch nach solchen Erkenntnissen zu richten.
Jetzt haben wir gerade schon ein paar angesprochen, aber welche Akteure sind denn da alle mit im Projekt?
Es wird geführt quasi unter der Leitung von der Quantik GmbH. Es ist außerdem auch die Clustify GmbH dabei. Und im Rahmen dieser Fallstudienerstellung war sehr stark das Borderstep-Institut involviert. Ein Akteur in dem Feld, der sich sehr, sehr viel mit der Bedeutung von Rechenzentren im deutschen Stromnetz auseinandersetzt. Es gab begleitend in dem Projekt auch noch einen Fachkreis, bestehend aus verschiedenen Experten aus diesen vorhin genannten Stakeholder-Gruppen. Also wir hatten jetzt hier beispielsweise VertreterInnen und Vertreter dabei aus von den Übertragungsnetzbetreibern, von Rechenzentren, von Elektrolyseuren, Verteilnetzbetreiber, all sowas. Also wirklich so Stakeholder-Gruppen, von deren Meinung uns interessiert hat, deren Expertise da wirklich relevant ist für dieses Projekt, haben wir versucht, alle mit hier irgendwie eben dann eine Stimme zu geben und sie alle uns anzuhören.
Das klingt gut. Und wie schätzt ihr so die Entwicklung ein hinsichtlich dieser Thematik? Also inwieweit ist diese Steuerung von Anlagen in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie wird sich das verändern?
Steuerung von Anlagen auf allen Ebenen wird einfach ein immer größerer Faktor sein. Dafür sind wir jetzt auch hier, dafür treiben wir jetzt die Digitalisierung der Energiewende letzten Endes voran. Nur mit der Digitalisierung kann Energieeffizienz gehoben werden und kann insgesamt die Energiewende überhaupt einfach als Ganzes gelingen. Da sind Überlegungen, die damit reinspielen, wie eben zum Beispiel Energy Sharing, ne, oder Power Purchasing Agreements oder eben jetzt hier in diesem Fall diese Lastverlagerung. Das hat alles eben, das sind technologische Voraussetzungen, die man dafür braucht. Bräuchte man eben beispielsweise dynamische Tarife. Für dynamische Tarife braucht man aber Smart Meter, um halt die Verbräuche irgendwie eben so genau wie möglich halt zu messen, um dann eben auf Verbräuche Einfluss nehmen zu können. Beispielsweise ganz einfach nur die Waschmaschine, die dann halt eben statt um 19 Uhr abends dann halt eben um 8 Uhr morgens läuft, wo eben mehr erneuerbarer Strom halt irgendwie eben verfügbar ist. Und all das benötigt einfach eben einen digitalen Unterbau letzten Endes, der diese direkte Ansteuerung von Anlagen, egal welcher Größe, egal ob jetzt auf dem Privathaushaltsebene oder auf wirklich der Erzeugerebene ganz oben, der das halt überhaupt möglich macht.
Jetzt hast du auch gerade das Thema Rechenzentren schon relativ häufig ja in den Raum geworfen. Das Thema energieeffiziente Rechenzentren werden wir in der nächsten Folge nochmal genauer beleuchten. Da hast du, Simon, relativ viel zu erzählen. Da freue ich mich schon sehr. Jetzt wäre nochmal so ein bisschen meine letzte Frage. Was würdet ihr euch denn wünschen für die nächsten 5 bis 10 Jahre hinsichtlich dieser Lastverschiebung und der Möglichkeit von Emissionsminderung durch die Anlagensteuerung? Habt ihr da einen Wunsch, was muss passieren? Welche Akteure müssen aktiv werden? Welche Maßnahmen können noch ergriffen werden, um diese Steuerung zu erleichtern und das auch in die Breite zu tragen?
Also ich würde mir wünschen, auf jeden Fall, dass dieses Thema überall ankommt in der Branche, weil aktuell ist es noch ein bisschen, glaube ich, unter dem Deckmantel versteckt und noch gar nicht so sehr bekannt. Also wenn wir tatsächlich die Player darüber informieren, die dieses Potenzial auch haben, glaube ich, schon sehr viel gewonnen tatsächlich. Also diese Kommunikationsarbeit zu leisten, glaube ich, das wäre so das, was ich gerade mit am wichtigsten sehe.
Absolut. Kommunikation ist dann am Ende auch immer key. Lennart, hast du noch einen Wunsch?
Ja, also man kann es im Grunde als Kommunikation zusammenfassen. Ich glaube, darauf läuft es letzten Endes hinaus. Verschiedene Akteure müssen halt sehr, sehr, sehr viel mehr miteinander kommunizieren, um den Wirtschaftssektor überhaupt stabil zu halten.
Ja, absolut. Ja, es ist lustig am Ende. Also ich meine, es ist jetzt die zweite Staffel, die ich jetzt hier betreue, aber auch in der Staffel davor war am Ende das Fazit immer Kommunikation, Akteursvernetzung, gemeinsames Stemmen der Probleme. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass es ja am Ende dann doch auch immer dieselben Bottlenecks sind, die man eigentlich gemeinsam stemmen kann.
Ist das so schön zu sehen, ja?
Naja, natürlich ist es auch die große Herausforderung. Aber es wäre, finde ich, doch noch viel, viel unübersichtlicher, wenn man das Gefühl hatte, man hat hier 10 Herausforderungen. Und es sind dann im Endeffekt auch wenigstens die 2, 3 großen, auf die wir uns konzentrieren können. Ja. Und wie schön, dass es so Lösungen gibt, wie beispielsweise das Ecosome-Projekt, die so toll zeigen, was so möglich ist. Freut mich sehr, dass ihr uns das heute vorgestellt habt. Du hast gerade auch schon ganz viele andere Themen angeteasert, die wir auch in der nächsten Folge weiter besprechen werden. Nämlich beispielsweise weitere digitale Technologien, die bei der Energieeffizienz unterstützen können und eben auch das Thema Rechenzentren. Das besprechen wir nächstes Mal. Deshalb bleibt mir jetzt zu sagen, vielen Dank, Lennart. Vielen Dank, Simon, dass ihr heute hier wart. Ich denke mal, wir haben erstmal einen guten Überblick bekommen, was Energieeffizienz ist, was wir darunter verstehen und welchen Stellenwert das hat. Also für uns und auch eben ganz besonders auch für die Energiebranche. Und weitere Technologien, die wir nutzen können und die Energieeffizienz von den Rechenzentren dann in der nächsten Folge. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich sage nur Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr zu dem Thema noch mehr wissen möchtet oder euch jetzt brennend interessiert, was wir sonst noch so für innovative Projekte im Future Energy Lab bearbeiten, könnt ihr gerne auf unserer Future Energy Webseite und unserem LinkedIn-Kanal weiterstöbern. Ihr findet dort eine Menge Informationen zu unserer gesamten Projektwelt. Weitere Infos und interessante Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unserem Podcast folgt und die kleine Glocke abonniert. Ach ja, und wenn ihr Fragen zu unseren Themen habt, dann schreibt uns doch gerne unter futureenergylab@dena.de.